Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, zmitzt im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Dann stehe ich einmal auf, mache mir einen Kaffee, sitze auf meinem Massagesessel, trinke den Kaffee, probiere mal so ein bisschen in Gang zu kommen, dann esse ich mein Zmorgen und hilfe eigentlich, oder bin einfach auch ein bisschen anwesend in dieser Zeit, wo die Kinder aufstehen und arbeiten gehen und in die Schule gehen. Aber nach dem brauche ich wieder eine Pause.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
So ein bisschen müde sind wir schon alle mal gewesen. Wieder mache ich die Pausen und dann ist wieder gut. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Reto Kaltbrunner. Jemand, der immer müde ist. Der Reto hat CFS, chronisches Fatigue-Syndrom. Kommt von Fatigue, kennen wir alle vom Franzunterricht, heisst müde. Reto, geht zuerst. Wie ist heute deine Tagesform?
Meine Tagesform, ja, müde. Von 0 bis 10 würde ich sagen, bin ich etwa auf einem 5.
Auf einem 5. Und wenn du frisch zum Nest auskommst, dann ist deine Skala von 0 bis 10 ist auf wie viel? Also mit wie viel startest du in den Tag?
Ja, nicht mehr als mit 3.
Du bist ein Powermensch gewesen. Müssen wir am Anfang sagen, du hast x Jahre hier in St. Gallen eine Freikirche aufgebaut. Und zwar eine schnelle Kirche, eine moderne Kirche, eine, die auch will, dass die Leute Pfupf haben.
Das ist richtig.
Und wie ist es dann gekommen, dass du von heute auf nachher merkst, ach, ich mag nicht mehr?
Ja, das ist gezwungenermassen gekommen. Also ich habe das müssen eingesehen, einfach weil ich bin nicht mehr aus dem Nest rausgekommen. Zuerst für einen Monat. Nachher konnte ich mich wieder ein bisschen rauskämpfen. Aber ich bin seit dem Herbst 2018, wo ich den Monat so flach gelegen bin im Bett und wirklich kaum mehr mich auch um Körperhygiene kümmern konnte, so wenig Energie gehabt habe, seit dem Erlebnis nie mehr über 60-80% rausgekommen.
Aber wenn du als Powermensch, der Sport gemacht hat, der aktiv ist, der eine Frau und 4 Buben hat, wenn du nur noch im Nest liegst, was ist dir da durch den Kopf? Oder hast du einfach nur geschlafen? Oder was hast du dort durchgemacht?
Also am Anfang war natürlich immer ein bisschen meine Hoffnung und mein Antrieb, dass jetzt das möglichst schnell, dass ich möglichst schnell wieder auf die Touren komme und möglichst schnell wieder Energie habe. Ja, ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt ein paar Tage mich ausruhe, dann lange das, oder? Und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt mich krank schreiben lassen beim Arzt. Und schon nur das war eine grosse Überwindung gewesen. Und wo dann der Arzt gesagt hat, ja, also eben, das braucht Zeit. Aus seiner Sicht. Das kann gut 3 Monate gehen. Dann habe ich gefunden, was? 3 Monate? 3 Monate? Nein, das ist ja eine Ewigkeit. Das kann ich mir nicht erlauben, oder? Die Welt braucht mich. So gesagt, ja. Und jetzt ist es schon bald mal 7 Jahre, oder? Und von da kommt man, also habe ich jetzt einfach schon eine andere Perspektive aufs Leben bekommen. Oder am Anfang ist bei mir viel darum gegangen, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und dann habe ich natürlich auch viel gegoogelt und recherchiert oder von Leuten, die chronisches Fatigue auch überwunden haben und wie sie das gemacht haben. Und viele Sachen ausprobiert, auch gerade Nahrungsergänzungsmittel, die verschiedensten ausprobiert, gewisse mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich bin eigentlich am Anfang, um deine Frage vielleicht so beantworten, wo ich wirklich die Erschöpfung hatte, habe ich meine Leistungsfähigkeit einfach wie ausgeglichen mit dem Kopf. Also ich einfach anfangen, Pläne schmieden und Projekte ausarbeiten im Kopf, wo ich dann gedacht habe, ja, wenn ich dann wieder fit bin, kann ich dann das umsetzen.
Und es ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass es das CFS ist. Das diagnostiziert man ja, glaube ich, mit Ausschluss von anderen Krankheiten, dass man sagt, zuerst Burnout, nein, ist es nicht. Wie war der Prozess gewesen, bis dann endlich den Stempel auf der Krankenakte gehabt hast, CFS?
Ja, das ist so ein typischer Ärztemarathon gewesen. Etwas, wo ich immer gedacht habe, ja nicht, oder so etwas sollte ich nicht erleben, oder? Und das ist jetzt genau das, was ich durchgemacht habe, Neurolog und Hormonspezialist und innere Geschichten mit Darm und Magen anschauen, MRT und Rheumatolog dann auch noch, und der hat ja dann auch herausgefunden, dass ich ein Rheuma habe. Also es ist richtig, es ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Man tut dann alles andere probieren ausschliessen, wo auch kann CFS als Begleitsymptom haben.
Aber wo du dann gewusst hast, CFS, wie ist der da gegangen? Also ich meine, von Hinz zu Kunz, von dem zum Sieben, und der sagt dann, nein, das ist es nicht. Also das stelle ich mir extrem einen schwierigen Prozess vor. Wie ist der da gegangen? Also weißt, ja, bis du mal die Diagnose hast.
Ja, ja.
Oder anders gefragt, hast du dann aufgeschnauft?
Ja, eben nicht. Ist es, nein, was? Eben nicht, weil beim CFS kannst du einfach, es gibt erstens keinen Biomarker, den du kannst nachweisen, oder? Und zweitens aufgrund von dem auch keine wissenschaftlich erwiesene gestützte Therapie, wo man sagt, das hilft. Oder natürlich Pacing hilft, also dass man schaut, dass man nur 80% von der Energie, die man hat, braucht und immer 20% Puffer hat, dass man ja nicht über seine Ressourcen lebt und dann wieder so in einen Crash hineinkommt. So gewisse Sachen gibt es natürlich schon, wo helfen, aber es gibt nicht in dem Sinn ein Medikament oder eine Therapie, wo dann das CFS wie auflöst
Warum gibt es da noch nicht? Warum gibt es da noch nicht?
Ja,
ist der März zu klein für die Pharma?
Ja, ich habe gelesen, dass es anscheinend ein kleiner Markt ist in dem Sinn. Aber es ist natürlich durch Long-Covid interessant worden, weil durch Long-Covid ist ja auch, das ist ja auch eigentlich fast deckungsgleich von den Symptomen her wie ein chronisches Fatigue-Syndrom. Und da gibt es natürlich viele Leute, wo ich jetzt auch Kontakt habe, auch aufgrund von meinem Buch, wo wir das Buch gelesen haben und sich dann bei mir gemeldet haben. Da gibt es viele Patienten, die mit Long-Covid zu kämpfen haben. Und von dem her hat das chronische Fatigue in der Zwischenzeit schon ein bisschen am Momentum gewonnen, wenn man so sagen würde, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und ich meinte, es wird jetzt auch mehr geforscht, vor allem in England sind sie recht stark, soviel ich weiss.
Vielleicht nochmal Detail zu deinem Alltag. Du stehst auf nach 10 Stunden Tiefschlaf. Was passiert dann am Morgen? Wie sieht dein Tag aus?
Also meistens ist es so, dass mich die Schmerzen wecken am Morgen. Ich würde eigentlich gerne noch länger liegen bleiben und noch schlafen. Aber wenn einer so eine Stunde lang hin und her drüllt und einfach alles wehtut, dann stehe ich einmal auf und mache mir einen Kaffee, sitze auf meinem Massagesessel, trinke den Kaffee, probiere mal so ein bisschen in Gang zu kommen, dann esse ich mein Zmorgen. Immer glutenfrei natürlich. Und hilf eigentlich, oder bin einfach auch ein bisschen anwesend in der Zeit, wo die Kinder aufstehen und arbeiten gehen und in die Schule gehen. Aber nach dem brauche ich wieder eine Pause. Dann muss ich wieder herliegen. Und wenn ich dann mich wieder ein bisschen ausgeräumt habe, dann kann ich eine Arbeit am Computer machen für vielleicht so eine halbe Stunde. Aber auch dann, und auch währenddem muss ich also immer wieder mal zwischendurch eine Minute oder zwei Minuten so Mikropausen machen. Das habe ich gelernt, dass es das gibt, oder? Mikro- und Mini-Pausen. Also, ich habe immer nur mit diesen viertelstündigen oder stündigen Pausen gerechnet. Aber jetzt rechne ich auch mit so Mikro-Mini-Pausen und das hilft schon, um dann auch ein bisschen länger am Stück leistungsfähig zu sein.
Wie äußert sich dann die Müdigkeit? Ist einfach Konzentration weg oder du schlafst gerade hier bei der Tastatur?
Nein, ich habe nicht so, ich glaube, das heisst Narkolepsie, oder? Wo man dann so wirklich von der Müdigkeit überwältigt wird.
In Spaghetti-Teller.
Ja, genau, wirklich richtig.
Oh, Entschuldigung, ich habe nicht gelacht. Aber das Bild ist so komisch, oder?
Ja, genau. Es ist mehr eigentlich eine Erschöpfung, eine körperliche Erschöpfung, wo du einfach nicht mehr regenerierst. Du kommst einfach nicht mehr, ich komme nicht mehr auf die Touren, oder? Ich fühle mich am Morgen, wie wenn ich Nacht durchgefeiert hätte. Oder wie wenn ich irgendwie einen Berg erklimmt hätte am letzten Tag, oder so. Es ist mehr so eine ganz eine intensive Erschöpfung. Und bei der Arbeit am Computer, wie jetzt auch zum Beispiel in unserem Gespräch, so freie Gespräche, ist es, also, habe ich schon Probleme mit der Konzentration, mit der Zeit. Und, ja.
Du sagst einfach, dann machen wir eine kleine Pause.
Ja, das mache ich. Mhm. Vielleicht. Ich bin sie eben immer noch am Lernen, meine Grenzen zu kommunizieren.
Und nur 80% von der Power
meine Grenzen zu spüren, habe ich gelernt jetzt in den letzten Jahren, das ist auch so ein Thema. Aber Grenzen dann auch zu kommunizieren und sich einzugestehen, ist immer noch ein anderes Thema, weil oft bin ich auch einfach dann so in einem Flow und ich will eben dann gar nicht unterbrechen und dann ist der Kopf stärker als der Körper und nachher zahle ich dann wieder die Rechnung.
Der Mensch stellt heutzutage immer die Frage nach der Ursache. Ist es Dauerstress gewesen bei dir? Oder was sagst du heute, wenn jemand dich fragt, was ist die Ursache?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also eben das eine ist, dass vom Rheuma, von Rheumapatienten, 70% von Rheumapatienten leiden an einer chronischen Fatigue. Also es kann gut sein, dass es Rheuma ist. Ich hatte auch Corona-Infektion gehabt, bestätigt, ich habe das Papier bestätigt. ob es Long-Covid ist, es kann, ein Chefarzt vom St. Galler Kantonsspital hat gesagt, dass es schon immer postvirale Erkrankungen gegeben hat, wie eben Long-Covid und die Müdigkeitserscheinungen. Ich bin in meinen 20er oft Angina erkrankt. Also, es kann auch sein, dass von diesen Viren irgendetwas, ich habe zum Teil auch schon bakterielle Infektionen gehabt, dass,
aber das ist wenn alles googelt, ein Wehrweisen. Das ist alles,
das ist alles ein Wehrweisen.
Wenn ich oben ohne im Winter vorausgehe, dann verkälte ich mich. Dann weiss ich, das ist Schuld. Ja. Wie wichtig wäre es jetzt dir, dass du wüsstest, das ist Schuld? Oder selbst? Ich meine, bei dir kann es ein Blumenstrauß sein, ist aber nicht definiert.
Ja, also es ist sehr gut möglich, dass es verschiedene Faktoren sind, die da auch bei mir zusammenkommen. Also etwas, was du erwähnt hast, ist Dauerstress. Das kann sicher auch dazu beitragen haben, zu meinem jetzigen Zustand. Für mich ist es so, ich probiere einfach, mich selber zu reflektieren. Ich meine eben, mit Viren und Bakterien, dort habe ich auch keinen grossen Einfluss. Ich probiere zu machen, was ich kann, von meiner Seite her, eben von der Ernährung, von Nahrungsergänzungsmitteln, eben von so Strategien im Alltag, auch in der Beziehung mit Gott, in meinem Glauben, oder eben in der Reflexion auch mit meiner Psychologin, um einfach einen guten Weg zu finden in dem drin, oder? Weil, mir würde es schon helfen, wenn ich wüsste konkret, was es gewesen ist. Und unter dem leide ich manchmal schon auch, dass ich es nicht weiss. Aber ich sage mir dann eigentlich oft, es ist, wie es ist. Oder egal, was jetzt der Auslöser ist, es ist, wie es ist. Aber es muss nicht so bleiben.
Du bist Powermensch gsi. Du hast Bam Bam Sport gemacht, mal da, mal dieses, das auch noch, Seb auch noch. Und nachher einfach ausbremsen. Null Power. Wie arrangiert man sich mit dem? Wie akzeptiert man das?
Also, es hat sich so ein bisschen angekündigt, wenn ich zurückschaue. Ich habe zum Beispiel beim Joggen auf meiner Joggingrunde immer wieder so Krämpfe in den Skibeinen bekommen. Und habe das dann am Neurologen gesagt. Der Neurologe hat mir erklärt, dass die Skibeinmuskeln die empfindlichsten Muskeln sind. Und wenn man halt muskuläre Probleme hat, dann spürt man es meistens als erstes dort. Also ich habe die Muskelschwäche eigentlich schon ein paar Monate vorher gespürt, langsam kommen, oder? Das verstehe ich jetzt erst im Rückblick. Und was ist deine Frage? Wie geht man
Wie merkt der Reto, ich habe vorher hohe Ansprüche an mich gehabt, ich habe vorher hohe Ansprüche an das Umfeld gehabt und jetzt mag ich einfach nichts mehr leisten. Weißt du, wie man sich das verinnerlicht, wie man das akzeptiert?
Das ist schwierig. Also, weil Leistung ist immer noch ein wichtiger Teil in meinem Leben. Also, ich leiste immer noch gern. Halt einfach viel weniger, aber das Wenige, was ich leiste, leiste ich immer noch gern. Das Akzeptieren ist eben ein Prozess von können, zu sehen, was ist und sagen, Ja sagen zu der Wahrheit. Und nicht so in einer Wunschvorstellung drin zu leben. Und das habe ich eben lang gemacht. Oder ich habe lange nicht die Realität akzeptiert. Und bin eben darum auch immer ständig noch weiter über meine Grenzen gegangen. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Und schlussendlich ist mir nichts anderes übrig geblieben, als die Realität zu akzeptieren.
Aber man könnte ja auch verbrechen daran.
Ja, das kann man sicher auch, aber ich meine schlussendlich, wenn ich auf der Knie bin, dann bin ich am richtigen Ort zu Gott beten, oder? Es gibt doch irgendwie den Spruch, wenn das Leben dich auf die Knie zwingt, dann nutze Position zum Beten.
Ich habe von jemandem aus deinem Umfeld gehört, dass du früher schon so positiv gewesen bist, so dankbar fürs Gute. Ist das jetzt der richtig härteste Prüfstein in deinem Leben, dass es eben nicht nur geschnurrt ist, sondern dass es echt ist?
Ja, natürlich. Also schlussendlich ist schon ein Challenge, in dieser Situation in das Gute zu sehen. Und einfach das Vertrauen, schlussendlich bleibt mir nur das Vertrauen darauf, dass es Gott gut meint. Weil so viele Sachen einfach nicht mehr funktioniert oder auch eben versucht, dass es mir besser geht, nicht funktioniert hat. Oder auch das Unverständnis bei den Behörden, wo irgendwie immer sagen, ja, sie sehen ja so gut aus und man sieht ihnen nicht an und so weiter. Das ist schon schwierig. Und in dem Sinne dankbar zu bleiben, ja, ich bin nicht immer dankbar. Und aber trotzdem merke ich, dass es schlussendlich auch gute Auswirkungen hat, meine schwierige Situation.
Also das ist jetzt eine Aussage, die mich ja eigentlich tief bewegt und auch ein bisschen beruhigt. Also wenn du sagst, es ist nicht immer nur gut.
Also ich will eben auch nicht den Eindruck erwecken, oder, dass ich der bin, was irgendwie geschnallt hat.
Was machst du denn, wenn du wieder mal hässig bist, das, über die Situation? Was machst du denn?
Also für mich ist es mehr so eine Frustration, wo ich mich dann auch eher zurückziehe. Zurückziehen, auch von meiner Familie ein bisschen, auch physisch, mehr im Zimmer bin, und mich auch ein bisschen disconnecten von mir selber. Und, also da hilft mir natürlich mega, um die Hürde immer wieder überwinden und ganz bewusst trotzdem in die Beziehung gehen mit meinen Freunden. Ich habe zwei Freunde, mit denen habe ich wiederkehrende Termine im Kalender und in solchen Situationen kann ich mir nicht vorstellen, um mit einem von meinen Freunden abzumachen. Aber wenn ich es schaffe, um mich zu überwinden und Gott mir ja, die Kraft gibt und er gibt mir sie eigentlich immer, dann merke ich, wie erfüllend das ist, die Gemeinschaft. Oder? Also das ist auch oft ein unterschätzter Faktor, dass man wirklich auch in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen neue Kraft tankt. Das erlebe ich wirklich ganz krass und eindrücklich. Ja.
Also, es ist sehr eindrücklich, wie du das Meister bist. Aber es hat ja noch das Umfeld. Wir haben noch eine Frau und vier Buben in der Familie. Wie haben die reagiert?
Ja, ich weiss jetzt nicht, inwiefern und wie stark dass es für sie ein Konflikt war. Schlussendlich ist es für sie ein Vorteil, einfach weil ich mehr daheim bin, auch weil ich einfühlsamer geworden bin, viel präsenter, nicht nur physisch, sondern eben auch wirklich mit meinem Geist einfach daheim bin, jetzt, ich sage jetzt mal im Normalfall, oder? Zwar nicht mehr so topfit und leistungsfähig, aber dafür anwesend. Und also ich staune, meine Söhne gehen mega gut damit um. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie auch viel um die Ohren haben mit ihrer Schule und Ausbildung und so weiter. Und dass sie auch gar nicht richtig wissen, was eigentlich, also es ist immer wieder mal ein Thema, auch am Tisch, wo einer eine Frage stellt und, gell, es ist so bei dir, Papi, und wie ist jetzt das und was hast du genau? Also es ist immer wieder mal ein Thema, aber ich will auch gar nicht, dass das immer so viel Raum nimmt in meiner Familie, sondern ich bin halt einfach mehr am Licken. Früher bin ich halt einfach mehr auswärts unterwegs gewesen. Jetzt bin ich halt mehr am Licken. Das macht für meine Söhne jetzt keinen grossen Unterschied. Ich war ja in beiden Fällen abwesend gewesen.
Aber jetzt einfach einmal ein erfundenes Beispiel. Einer von deinen Söhnen sagt, hey, mein guter Freund, der Janik, sagen wir ihm Janik, der Janik ist mit seinem Papi Heli Skiing machen. Ah, so geil. Was macht es mit dir? Gibt das einen Stich in dein Herz? Weil du weißt, das kann ich mit meinen Buben nicht machen.
Oh, mega, natürlich. Also das ist oberhart. Also ist auch etwas, wo ich immer sehr genossen habe, mit meinen Söhnen Abenteuer erleben. Und der Verlust gesehen, wo Sachen, die nicht mehr möglich sind, Träume, die wir hatten, die wir gerne wollten, umsetzen, die jetzt halt nicht mehr umsetzbar sind aufgrund von meiner Krankheit, das ist mega hart. Also wir sind auch ein Wochenende weg gewesen, go Skifahren, beziehungsweise meine Frau ist mit dem Kind Skifahren und dann hat auch, ich bin dann daheim geblieben in der Ferienwohnung und meine Frau hat mir dann erzählt, wie eben der eine Sohn auf dem Skilift immer wieder gesagt hat, es wäre halt schon, es ist jetzt mega lässig, aber es wäre halt schon schön, wenn der Papi da wäre. Und das ist schon, ja, das ist halt, das ist normal, oder?
Das da,
ist einfach,
das da ist könnte ich jetzt gerade losheulen. Ja. Ganz ehrlich.
Ja. Danke für das Mitgefühl. Es ist auch zum Brüllen. Immer wieder.
Und da ist ja noch die Frau, ist auch noch da. Die Frau hat ja auch Wünsche, Ansprüche, Vorstellungen.
Ja, natürlich.
Wie geht es Ihnen damit um?
Ja, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich sehr eine starke Frau habe. Was sie zwar immer verneint, wenn ich es ihr sage. Sie hat auch ihre Kämpfe. Sie hat sich sehr gut aufgestellt mit dem Netzwerk, auch, das sie trägt. Also da hat sie ganz bewusst auch dafür gearbeitet, um gute Leute in ihrem Umfeld zu haben, wo sie kann auf sie zugehen kann, je nachdem, was sie auch braucht und was für sie für Bedürfnisse hat. Und das Netzwerk nutzt sie und das Netzwerk trägt sie auch.
Streit?
Idee? Haben wir nicht mehr als früher. Also gehört ein Stück weit dazu. Es ist immer die Frage, wie man streitet.
Ja, ja. Aber, und eben auch mit Respekt streiten oder dann genau. Quasi die Schwäche vom Vis-à-vis ihm um die Ohren schlagen oder irre. Und das ist ja...
Ja, nicht. Nein, also wir haben nicht mehr Spannungen in unserer Ehe. Im Gegenteil, wir sind, ich würde jetzt sagen, eher auch näher zusammengerückt. Weil ich halt nicht mehr so wild im Zeug rumhasteln.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Ein anderes Thema ist natürlich auch noch hinten rechts, das Portemonnaie. Wie sieht es aus mit Existenzängsten?
Ist natürlich immer wieder ein Thema, die Existenz. Bis jetzt habe ich noch keine Angst. Also bis jetzt ist es mehr ein Thema, wo mich beschäftigt, weil ich bin in der IV-Abklärung. Und bis die IV-Abklärung durch ist, bin ich von der Arbeitslosenversicherung komme ich dort den 80% von dem Lohn über, den ich früher verdient habe. Und das ist ja die zwei Jahre, oder, bis man ausgesteuert ist. Und ich habe jetzt einfach mich entschieden, dass ich, solange dass der Prozess jetzt nicht abgeschlossen ist und dass ich nicht weiss, ja, woran dass ich bin, solange mache ich mir keine Sorgen.
Sind wir wieder bei der Dankbarkeit und Positivität?
Ja, und das ist, ja. Gott sei Dank, fällt es mir so einfach, gell? Ich weiss es nicht, warum. Ich kann mich einfach für das entscheiden und sagen, ja, das bringt mir jetzt nichts zum Sorgen machen. Ich lasse es jetzt einfach. Ich meine, wenn ich mir jetzt ausmalen würde, wenn jetzt das alles der IV-Antrag würde abgelehnt werden und ich kein Arbeitslosengeld mehr bekäme, und also wenn ich mir das ausmalen würde, dann käme ich schon schnell Angst über.
Mhm.
Aber das mache ich einfach nicht.
Ist recht so. Du hast ein Buch geschrieben, mit ganzer Kraft schwach sein. Was hat dir persönlich das Buchschreiben gebracht?
Für mich war das Buchschreiben einerseits Verarbeitung, weil ich habe viele Gedanken, die im Buch sind, schon vorher, wo ich nicht gewusst habe, dass ich das Buch schreibe, in meinen Notizen festgehalten, also einfach in meinen täglichen Reflexionen. Und das habe ich dann natürlich können wieder auspacken und nochmal vertiefen und noch mehr darüber nachdenken. Also von dem her hat mir das sicher stark geholfen, auch immer wieder mit meiner Frau darüber geredet. Und somit auch uns beiden hat es geholfen, um ja, die ganze Situation zu verarbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Es ist auch gut gewesen, dass ich es nicht brisant hatte, um das Buch zu schreiben, weil der Verlag hat mir lange Zeit gegeben.
Im Buch schreibst du über sich helfen lassen, Schwachheit annehmen, auch Hilfe akzeptieren. Wie schwierig oder wie einfach ist dir das gefallen?
Zum Hilfe annehmen. Also ein gutes Beispiel jetzt in meinem Fall ist, wie lang das es gegangen ist, bis ich mal zu einer Psychologin gegangen bin. Oder ich habe immer das Gefühl gehabt, nur christliche Seelsorger könnte mir wirklich helfen. Weil wenn ich jetzt nicht kann mit einem Seelsorger beten, dann bringt es ja nichts, oder? Und ich habe sehr lange die psychologischen Tools und Sachen, die auch in der Welt wirklich sehr effektiv funktionieren, die habe ich wirklich unterschätzt. Aufgrund von dem bin ich wirklich erst zu einer Psychologin gegangen, was einfach nicht mehr anders gegangen ist. Also eben, wo ich dann eine Zeit lang an dem CFS gelitten habe, bin ich in eine mittelschwere Depression hineingekommen. Weil ich nicht mehr können leisten konnte. Das war zum Beispiel so eine Zeit gewesen, wo ich nicht mehr sehr dankbar gewesen bin. Und erst, ja, wo ich auf den Knien war, bin, so, oder, bin ich dann zu dieser Psychologin gegangen und habe das extrem positiv erlebt. Und ich nehme jetzt, denke ich, in der Zwischenzeit jegliche Hilfe an von Therapeuten und so weiter, die mir angeboten wird.
Mhm. Ein weiteres Thema im Buch ist Scham, dass man die auch muss überwinden. Nimm uns mit, wann hast du dich geschämt oder warum und für was?
Bei mir ist es um die Leistungsfähigkeit gegangen, weil mir Leistung so wichtig ist. Wenn ich nicht mehr leisten kann, wenn ich nichts mehr kann für die Gesellschaft beitragen kann. Ich will einer sein, der einen Beitrag leistet, nicht einer, der saugt dran, oder? Und für das habe ich mich geschämt, oder? Und darum hätte ich mich auch für ein Burnout geschämt und habe ich mich lange gegen ein Burnout gewehrt. Weil ein Burnout würde bedeuten, dass ich meine Energie nicht gut gemanagt hätte. Und das ist für mich ein Grund zur Scham. Viele Leute schämen sich, weil sie das Gefühl haben, sie machen etwas falsch oder sie glauben zu wenig oder sie haben gesündigt oder versteckte Sünde oder unerkannte Sünde im Leben oder irgendeine Generationenflucht oder weiss ich noch. Und schämen sich für das. Oder?
Mhm. Bleiben wir gerade schnell bei dem Thema. Du hast eine Freikirche aufgebaut. Hast du dir diese Fragen auch gestellt? Wie du zum Beispiel gesagt hast, Sünde im Leben, ja, und natürlich. Fehler gemacht und zu wenig geglaubt. Wie war das bei dir gewesen?
Ja, ja, also das war meine erste Reaktion gewesen, oder? Dass ich zuerst mal all meine Sünden im Sündenregister bin begraben und schaue, was ich alles noch nicht bekannt habe. Und natürlich all die geistlichen Hilfsmittel, die habe ich schon auch ausgeschöpft. Und die finde ich auch wichtig, dass man die ausschöpft. Aber es ist nicht immer der Grund für die Situation, die man hat. Ein geistlicher Grund ist nicht immer der Grund für die Situation, die man hat, sondern es können auch 100 andere Gründe sein.
Und du hast wie Frieden gefunden über diese Frage, um zu sagen, ah, bei mir ist es jetzt nicht das?
Ja, wenn man von dieser Schlussfolgerung ausgeht, dass es irgendeinen geistlichen Auslöser muss geben für meine physische Realität und mir eigentlich alle geistlichen Konzepte und Anforderungen erfüllt hat nach bestem Wissen und Gewissen, und das eben habe ich dann auch das Gefühl gehabt, das habe ich gemacht, hätte ich ja theoretisch müssen gesund werden. Und es muss nicht immer einen geistlichen Grund haben. Das habe ich einfach für mich gesagt und habe gesagt, gut, ich höre jetzt das ab, und sonst kann es mir Gott immer noch aufzeigen. Er ist gross, er ist mächtig. Ich will jetzt meine Beziehung mit Gott nicht beeinträchtigen lassen von dem. Und das ist, glaube ich, eben ein Schlüsselthema, dass man sein Vertrauen auf Gott nicht von dem abhängig macht, ob man gesund wird oder ob der Zustand besser wird oder nicht, sondern dass man einfach kann vertrauen, auch wenn das Tal chronisch ist.
Wie hat deine Kirche reagiert, wo da der Chef, der, der uns gesagt hat, wie man es macht, dass jetzt der in Schuhe voll rauszieht?
Ich habe sehr viel Mitgefühl bekommen. Gute so christliche Ratschläge, was ich noch machen soll.
Also richtig gute? Also gut, hast du jetzt das
gut gemeinte?
Ja, eben. Wenn die gut gemeinten Wünsche gut sind ja gemeinte. Vielfach dann auch.
Ja, mein Papi hat schon immer gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. So, dort habe ich das erste Mal geschnallt, was er eigentlich meint damit, oder? Aber hauptsächlich sehr, sehr mitfühlend. Ja. Wir haben einfach auch eine wunderbare Atmosphäre, auch sonst in der Kirche, wo wirklich jeder willkommen ist und wo man nicht so, einander so, keine Ahnung, wie man das sagt. Es ist einfach relativ eine angenehme Atmosphäre, oder? Und ich habe mich sehr dreht gefühlt, auch von der Kirche. Die haben gebetet für mich und meine Familie.
Nie Gott gefragt, warum trifft es mich? Warum leihst du mir das Joch, das Kreuz auf die Schultern?
Mal, natürlich.
Was hat er gesagt?
Ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich komme einfach immer wieder zum Paulus, wo den Dorn im Fleisch beschreibt, wie er das dann dreimal vor Gott gebracht hat.
Erklär schnell für die Geschichte nicht kennen, was ist ein Dorn im Fleisch?
Der Apostel Paulus hat erzählt, dass er ein Dorn im Fleisch hat, und das interpretiert man heute entweder mit dem Leiden aufgrund von seinen Misshandlungen, die er hat müssen ertragen, die Auspeitschungen und Steinigungen und so, die er gehabt hat, oder aber, dass er effektiv eine chronische Krankheit gehabt hat. Also da sind sich Theologen auch nicht einig darüber. Spielt eben aus meiner Sicht auch keine grosse Rolle.
Wichtig ist, wie er damit umgeht.
Genau. Also effektiv hat er ein Leiden gehabt, das ihn wirklich beeinträchtigt hat. Und er hat dann Gott dreimal gebeten, also in Fast- und Gebetszeiten, dass er ihn möge befreien von dem. Und Gott hat ihm jedes Mal gesagt, meine Gnade soll dir genug sein. Und am Schluss sagt dann der Paulus, und jetzt kann ich das akzeptieren. Er hat es dreimal probiert und jetzt kann er es akzeptieren und sagt, in meiner Schwachheit ist Gott der Herr stark. Weil dann, wenn ich schwach bin, wirkt seine Stärke besonders fest an mir. Und der Bibelvers ist ein sehr bekannter Bibelvers, oder die Stelle, die habe ich auch sehr oft predigt gehabt. Und die Tragweite eigentlich von dem, was das heisst, erlebst und verstehst, oder habe ich erst richtig erlebt, verstanden, als ich es erlebt habe, so muss ich sagen. Als ich wirklich schwach gewesen bin, erlebe ich jetzt, was es bedeutet, dass der Herr stark ist, weil vorher habe ich mich immer als stark wahrgenommen.
Wie hat sich deine Beziehung zu Gott verändert?
Ist tiefer geworden und weniger leistungsorientiert. Also auch so mehr, ich würde sagen, natürlicher.
Was heisst das konkret, natürlicher? Also, weißt du, wie redest du mit Gott? Wie spürst du ihn?
Ich rede mit Gott wie mit dir. Ich bete auch als Vater unser. Halte dann jeweils so an den einzelnen Gedanken vom Vater unser und tue auch meine eigenen Gebetsanliegen dort reinbringen. Ich habe so ein Gebetstagebuch, wo ich Bibelverse aufschreibe, reflektiere und die Bibelverse bete. Und das mache ich wirklich einfach, weil ich merke, es tut mir gut und weil ich es gerne mache. Und früher habe ich sehr oft auch gebetet, weil ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt noch, oder so. Ich müsste jetzt eigentlich noch beten.
Aber mal konkret zweifelt an Gott. Gesagt, komm, blas mir doch in die Schuhe.
Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also meinst du, zweifelt das in der Existenz?
Ja, ich meine, wenn man gewisse Sachen glaubt, sagt, hey, Gott ist ein Gott, der heilt, Gott ist ein Gott, der Menschen sieht und es dann am eigenen Leib nicht funktioniert, dann könnte man ja schon sagen, oh, das ist wahrscheinlich das ganze System ist so ein bisschen
ja,
komisch.
Ich habe nie an Gott zweifelt, an Gottes Existenz. Ich habe eher zweifelt an meinem Verständnis, wie ich Gott verstehen und wahrnehmen und habe dann eher angefangen überlegen, ja, vielleicht muss ich mal auch die anderen Bibelstellen lesen, als nur meine Lieblingsbibelstellen. Was das Problem ist von vielen Christen, oder? Dann hat man so seinen, ob man es will oder nicht, so ein bisschen Sinn. Immer so eine Tendenz mit seinem Gottesbild.
In deinem Buch hat es auch ein Kapitel, das heisst, mit Gott ist alles möglich. Also du strahlst ja da auch wieder Positivität aus, dass es allenfalls doch einmal noch weggehen könnte.
Immer positiv, Martin. Unsere Hoffnung, dass wir durch den Tod erlöst werden von der Sünde und von der Krankheit und von dem zeitlich begrenzten Körper, ist eine reale Hoffnung und nicht ein billiger Trost. Immer wieder habe ich das Gefühl, die Leute sagen das salopp, ja, wir haben ja dann noch Ewigkeiten, weiss ich nicht was. Aber für jemanden, der krank ist und chronisch krank ist und wo sein Zustand sich immer vielleicht sogar noch verschlimmert, ist das eine reale Hoffnung, wo es auch im 1. Petrus heisst, wo unsere Freude überschwänglich ist, weil wir wissen, unser Glaube wird das Ziel nicht verfehlen. Und das Ziel vom Glauben ist unsere ewige Rettung. Und in der Bibel verspricht uns Gott, dass wir werden einen makellosen Körper haben, ja, ohne Krankheit. Und ich freue mich so auf diesen Körper. Ich meine, ich hätte auch Freude, wenn ich mit dem jetzigen Körper wieder ein bisschen mehr machen könnte. Aber wenn ich mir vorstelle, weißt du, so einen makellosen Körper, der nicht altert und wo du nie den Pfnüssel hast und so, das stelle ich mir grossartig vor.
Wie hat deine Krankheit eure Familie verändert?
Also meine grössere Familie erlebe ich, oder erweiterte Familie erlebe ich so, dass wir auch mehr schwierige Themen können besprechen, einfach aufgrund von meiner schwierigen Situation. Also es ist tiefer geworden, Gemeinschaft, würde ich jetzt sagen. Vielleicht hat es aber auch nur mit meinem Empfinden zu tun, weil einfach ich vorher relativ oberflächlich unterwegs gewesen bin.
Ist das so?
Ja, würde ich schon sagen. Also, ich habe auch ein ADHS, was ich eben lange nicht gewusst habe. Und das hat mir dann auch eine gewisse Oberflächlichkeit, also ich kann gar nicht richtig können eigentlich in ein Thema eintauchen. Auch so, was ich genau jetzt kann. Und sonst ist halt unser Leben jetzt in meiner Familie, mit meiner Frau, meinen vier Buben, ist auch viel langsamer geworden. Wir sind viel mehr daheim, wir haben viel mehr Besuch bei uns. Ja, ich würde sagen, Krankheit ist auch viel mehr ein Thema geworden und Einfühlungsvermögen ist grösser geworden.
Und wenn du auf dich schaust, wie hat die Krankheit dich verändert? Jetzt einfach, dass es sich mal ausbremst hat, ja, aber eben auch vielleicht solche Qualitäten. Was siehst
du? Ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich bin sicher viel einfühlsamer geworden. Und ich bin langsamer geworden und auch fokussierter. Also eben, weil ich meine Energie wirklich gut überlegt muss einsetzen. Es ist zwar ein Punkt, wo ich immer wieder hadere damit. Das Fokussierte, weil ich habe immer noch sehr viele Ideen. Und ich überschätze mich auch heute noch regelmäßig, oder? Also so das Muster ist schon sehr schwierig zum Abschütteln merke, aber grundsätzlich bin ich viel geerdeter und ruhiger unterwegs. Und was ich auch merke, ist, dass durch meinen ehrlichen Umgang mit meiner Situation gehen auch Herzen auf von den Menschen, mit denen ich rede. Also auch Leute wirklich, wo dann durch das auch wie sich getrauen oder auch sich eingeladen fühlen, um über ihre Probleme zu reden und über ihre Schwäche. Und da habe ich natürlich viel die tiefer und bessere Gespräche als früher, wo man ja vielleicht noch über das Wetter und so geredet hat.
Nehmen wir mal an, du bist von heute auf morgen gesund. 100-120% Leistungsfähigkeit. Was würdest du dann machen?
Ja, es ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich würde wahrscheinlich gerade dort weitermachen, wo ich aufgehört hätte. Sicher mit meinen neuen Erkenntnissen und mit meinen neuen Möglichkeiten zum Grenzen setzen und so weiter. Aber ich glaube, die Sachen, die mir schon immer Probleme gemacht haben, würden mir auch in Zukunft Probleme machen. Also ich habe das Gefühl, ich würde wieder volles leisten. Vor allem gerade am Anfang. Also wenn ich jetzt da aus dem Studio rauslaufen würde und ich wäre wieder topfit, und also dann würdest du mich wahrscheinlich ein paar Tage nicht mehr sehen.
Was soll ich dir jetzt am Ende von unserem Tag wünschen? Also weißt du, was nimmst du am liebsten?
Gell, natürlich wünsche ich mir gesund sein. Ich wünsche mir mega gesund sein. Aber ich weiss einfach, dass wir einen souveränen Gott haben, und darum wünsche ich mir fast noch mehr, dass sein Wille einfach passiert mit meinem Leben. Und ich wünsche mir echt, dass Menschen können ermutigt und gesegnet werden durch mein Leben.
Und du, dein Buch gibt es im gut sortierten Buchhandel. Danke vielmals, Reto.
Ja, gerne, danke für dir.
Darf ich alles Gute wünschen?
Ja, aber natürlich.
Alles Gute ist ja so. Ja. Also, ich wünsche dir jetzt einfach alles Gute.
Danke, Martin. Ich dir auch.
Danke, Reto. Und auch alles Gute dir, wo bis dahin gehört hat. Übrigens, RF Media produziert noch ganz andere Podcasts. Weitere Lebensgeschichten gibt's im Podcast Vis-à-vis zum Beispiel. Den Link zu dem und anderen gibt's in den Shownotes. Dort auch den Link zum Spenden, weil RF Media ist nämlich auf Spenden angewiesen. Danke vielmals. In den Shownotes auch den Link zu anderen Fenstern zum Sonntagvideo auf YouTube. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann unbedingt den Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Den Podcast abonnieren und auch eine gute Bewertung geben. Merci für alles und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.